Was ist dein Evangelium? Wie würdest du beschreiben, was dein Glaube dir bedeutet? Ganz persönlich. Diese Frage hat uns ja auf der Gemeindeleitungsklausur beschäftigt. Wir haben davon berichtet. Und immer mal wieder erinnern wir daran und lassen die Frage das Jahr über mitlaufen. Denn sie soll uns weiter beschäftigen. Es ist ja etwas ganz Zentrales und wir wollen darüber miteinander im Gespräch bleiben. An einem der nächsten Sonntage wird dazu auch eine Gesprächswand im Foyer stehen und wir werden uns auf diese Weise miteinander darüber austauschen. Was bedeutet dir dein Glaube ganz persönlich? Aber dazu an anderer Stelle mehr zu dieser Gesprächswand. Was ist dein Evangelium? Das kann ja nun für jeden etwas anderes sein. Für den einen ist es das, dass Gott mich liebt, bedingungslos. Für den anderen, dass Jesus mir vergibt. Oder ich habe wieder eine Perspektive, ich kann wieder hoffen. Oder, und das passt zum Thema heute, Evangelium ist für mich, dass ich mit Gott reden darf, wie mit einem Vater, er interessiert sich für mich. Dass ich mit Gott reden darf, das ist nicht selbstverständlich, das hast du ja gerade gesagt, Andrea, das nehmen wir oft so selbstverständlich, aber das ist es nicht. In unserer Predigtreihe über Osterleute geht es heute um das Gebet. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind Beter, sie suchen die Verbindung zu Gott. Jesus selbst hat gebetet. Er hat sich seinem himmlischen Vater anvertraut. Und eines seiner Gebete, das begleitet uns heute durch die Predigt und das ist wie ein Vermächtnis. Seine Jünger haben es nach Ostern bewahrt und sie haben es weitergetragen. Und das ist für uns wie so ein Leitfaden, so sollt ihr beten, denn dann geht vom Gebet etwas aus. Wir hören Auszüge aus dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet Jesu aus Johannes 17. Und Jesus erhob seine Augen zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er alle, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das ganze Gebet ist nachzulesen in Johannes 17. Das ganze Kapitel besteht aus diesem einen Gebet. Jesus betet es kurz bevor er verhaftet und gefangen genommen wird. Seine Stunde ist gekommen. Da kann man sich schon fragen, müssten da ihm nicht ganz andere Dinge durch den Kopf gehen? Aber anscheinend ist es ihm ein Bedürfnis, diese letzten Stunden seines Lebens in Gottes Gegenwart zu verbringen. Er will Gott das sagen, was unbedingt noch gesagt werden muss. Und im Gebet bringt Jesus dann sein Leben vor Gott. Das klingt, wenn man so will, fast wie eine Bilanz. Man ist fast ein bisschen unsicher. Darf ich das denn hören? Geht mich das überhaupt etwas an? Das ist ja doch auch sehr persönlich, sehr intim. Und doch sollen wir mithören, weil dieses Gebet auch uns betrifft. Für uns ist zuerst einmal wichtig, dass Jesus hier betet. Dass er am Ende seines Lebens vor Gott sein Leben bewegt. Er legt sein Leben, seinen Dienst in Gottes Hände. Und ich denke, das hat uns etwas zu sagen. Es ist gut, wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir uns dafür Zeit nehmen. Nicht nur, wenn wir etwas von ihm wollen, sondern auch, um unser Leben mit ihm zu klären und uns ihm ganz zu überlassen. Jesus betet, er nimmt sich Zeit für Gott. Und er nimmt sich dabei auch Zeit für sich. Er sieht noch einmal auf sein Leben zurück. Und dann nimmt er sich ganz ausführlich Zeit und bittet für andere. Wenn wir das Gebet einmal näher anschauen, dann merken wir, diese Zeit, die er für sich betet, in der er sein Leben reflektiert, die steht in keinem Verhältnis zu dem, zu dieser Zeit, die er sich für andere nimmt. Er bittet für die Menschen, die ihm nahe sind. Er bittet für seine Jünger, die er allein zurücklässt, und er legt sie seinem Vater ans Herz. Er befiehlt sie ihm an. Wenn nun dieses Gebet Jesu so etwas wie ein Leitfaden, eine Orientierung für unser eigenes Beten sein soll, dann merken wir zuallererst, beten heißt sich Zeit nehmen. Sich Zeit nehmen für Gott, Zeit für sich selbst und Zeit für andere. Wir wissen das sicher aus eigener Erfahrung, solche Gebetszeiten, die müssen wir uns reservieren, bewahren. Manchmal müssen wir sie auch regelrecht verteidigen, denn unsere Zeit ist oft so ausgefüllt, verplant. Wir sind oft so beschäftigt mit anderen Dingen. Dabei ist es nötig, dass wir uns unterbrechen lassen, uns mal zurückziehen aus dem Tagesgeschäft und Pause machen und uns Zeit nehmen zum Beten. Und unseren Blick zum Himmel richten, so wie Jesus das getan hat. Bevor er auch nur ein Wort sagt, richtet er seine Augen zum Himmel auf. Er hebt seine Augen auf. Wer betet, richtet seinen Blick zum Himmel. Wer betet, wendet sich dem Himmel zu. Ich glaube, das bedeutet etwas, denn dieser Blick weg von mir hin zu Gott, der macht etwas mit mir, der verändert meine Sicht. Ich sehe nicht mehr nur das, was mich hier beschäftigt, sondern ich sehe über mich und meine kleine Welt hinaus auf den großen Gott. Der weiß um mich, der hält mich in seiner Hand, mein kleines Leben. Und das macht mich dankbar und das macht mich froh. Der stellt meine Füße auf einen weiten Raum, der führt mich heraus aus dem, was mich hier oft so begrenzt. Und das gibt mir eine ganz neue Perspektive. Wenn ich bete und mir Zeit für Gott nehme, dann ist das eine Zeit, in der er mir ganz groß wird und ich auf ihn sehe und das, was er mir bedeutet. Beten ist dann aber auch immer eine Zeit für mich. Ich kann das, was mich beschäftigt, vor Gott bringen, ihn mit hineinnehmen in meine Gedanken, in meine Fragen. Ich kann mit ihm besprechen, was mich umtreibt, was mir Sorge macht, was ich vermisse und was ich brauche. Und manchmal verändert dieser Blick auf den Himmel mich selbst. Meine Gedanken werden anders, werden weit. Manches löst sich, ein Gedankenknoten in meinem Kopf. Mein Herz wird ruhig, meine Sicht wird klar. Ab und zu mache ich das ganz buchstäblich und ganz bewusst. Ich schaue nach oben in den Himmel. Und ich genieße das dann, diese Weite, diese Größe, diese Unendlichkeit. Das ist wie einmal ganz tief durchatmen. Und dieser Blick nach oben, der macht mich demütig und dankbar. Denn dieser große Gott, dieser grenzenlose Gott, der mich liebt und der mich sieht, der weiß auch um mich und um mein Leben. Probiert das doch vielleicht mal aus in den nächsten Tagen. Draußen, wenn du unterwegs bist oder vielleicht auch, wenn du am Schreibtisch sitzt, nimm dir Zeit und verbinde ein kurzes Gebet mit dem Blick nach oben. Halte für einen Moment inne und denke daran, meine Zeit steht in Gottes Hand. Wenn wir beten, dann nehmen wir uns Zeit für Gott und Zeit für uns selbst. Wenn wir uns aber an dem Gebet Jesu orientieren, dann ist Beten noch sehr viel mehr. Wer betet, nimmt sich Zeit für andere. Die meiste Zeit verbringt Jesus in der Fürbitte für seine Jünger. Das müssen wir mal so auf uns wirken lassen. Er umbetet uns. So wichtig sind wir ihm. Beten ist also keine geistliche Nabelschau. Da geht es nicht nur um unsere eigene Befindlichkeit, um mich und meinen Herrn Jesus, sondern Beten heißt, den Blick weiten, sich Zeit nehmen für andere und auf andere sehen. Jesus betet für seine Jünger und dieser Fürbitte gibt er ganz viel Raum. Und so sollen auch wir uns Zeit nehmen und füreinander beten, denn darin liegt eine ganz große Kraft. Wenn ich manchmal Einzelne aus der Gemeinde besuche, dann höre ich oft, ich habe gemerkt, dass die Gemeinde für mich gebetet hat und Gott hat gehört. Menschen erleben das, das gemeinsame Gebet, das gibt mir Kraft. Ich werde getröstet, das macht mich ruhig. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen würden zum Erzählen, dann hätten sicherlich viele etwas zu sagen. Macht das doch vielleicht mal gleich beim Kirchencafé und redet mal darüber, wo habe ich das erlebt, dass jemand für mich gebetet hat und das hat mir geholfen, das hat mir Mut gemacht, das hat mir gut getan. Da haben sich andere für mich eingesetzt und mein Anliegen zu ihrem gemacht und das habe ich gespürt. Das Gebet füreinander hat Kraft. Ich wünschte mir oft, dass wir das noch viel mehr in Anspruch nehmen. Denn wenn wir füreinander beten, wenn wir gemeinsam den Blick zum Himmel richten, dann wirkt sich das aus. Es verändert uns in unserem ganz persönlichen Leben, in der Beziehung untereinander und in unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir füreinander beten, dann zeigen wir Interesse am anderen. Das tut zwischenmenschlich einfach gut. Wir haben einander im Blick, teilen uns einander mit. Aber es ist noch viel mehr. Wir stehen füreinander gemeinsam vor Gott. Wenn wir so beten, wenn wir eins werden, dann schafft das eine Verbundenheit, die nur Gottes Geist schenken kann. Wenn wir füreinander einstehen, dann merken wir, das, was uns verbindet, ist viel größer als das, was uns trennt. So wie wir hier sitzen, sind wir ein ganz bunter Haufen Mensch. Wir sind ganz unterschiedlich geprägt, wir sind ganz individuell erzogen, wir haben unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Vorlieben. Und wir sind natürlich auch gar nicht immer einer Meinung. Diese Unterschiede, diese Vielfalt, die darf sein, sie macht uns ja aus und sie bereichert uns. Aber das, was uns unterscheidet, sollte niemals stärker sein als das, was uns verbindet. Das Gebet füreinander kann uns davor bewahren, uns auseinanderzuentwickeln. Denn es rückt unsere Sicht immer wieder auf den, der uns verbindet, auf unsere Mitte, auf das Zentrum, Jesus Christus. Ich wünschte uns, dass wir diese Chance des Gebets noch mehr erkennen und nutzen. Sucht euch doch Gebetskreise. Es gibt Zweierschaften. Nutzt die Gelegenheit zum Gespräch und Gebet am Sonntag. Jeden Sonntag sind hier Menschen, die sich dafür gerne Zeit nehmen. Die haben ein grünes Schild und stehen nachher nach dem Gottesdienst am Infotisch und sind bereit, mit den Einzelnen zu beten. Wenn wir uns Zeit nehmen, füreinander zu beten, dann geht davon etwas Gutes aus, etwas Heilsames für die Gemeinde und darüber hinaus. Das gemeinsame Suchen, das gilt auch über konfessionelle Grenzen hinweg. Auch da sollten wir in all unserer Verschiedenheit uns auf das besinnen, was uns vereint. Denn gemeinsam sind wir stark. Das bedeutet nicht, dass wir unser Profil aufgeben. Aber wenn wir auf das sehen, was uns verbindet, dann haben wir eine Strahlkraft, die andere Menschen anzieht und wir können etwas bewegen in dieser Welt. Beten heißt, sich Zeit nehmen für andere, einmütig einstehen füreinander in einer Welt, die uns herausfordert. Jesus bittet für seine Jünger, dass sie in der Welt bewahrt werden vor dem Bösen. Wir brauchen dieses Gebet. Wir haben es nötig, denn wir leben in einer Welt, die nicht nur schön und gut ist, sondern in der auch ungute Kräfte wirken. Wir brauchen es, dass Jesus für uns betet und wir brauchen dieses Gebet füreinander, das uns stützt und trägt. Jesus selbst hat ja ein recht spannungsvolles Verhältnis zur Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, heißt es am Anfang des Johannesevangeliums. Jesus ist der Welt durchaus zugewandt. Er feiert eine rauschende Hochzeit, er heilt Kranke, er bewahrt eine Ehebrecherin davor, dass sie gesteinigt wird. Er setzt sich zu denen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Er hat keine Berührungsängste, sondern er mischt sich ein. Er ist mittendrin. Er liebt diese Welt. Und gleichzeitig weiß er, es gibt auch das Böse in ihr. das Böse, das die Liebe, die von Gott ausgeht, nicht erträgt, sie nicht zulässt, ja sie verhindert. Die Liebe, die Jesus schenkt, bringt ihn letztlich ans Kreuz. Und darum bittet er für seine Jünger, nimm sie nicht heraus aus der Welt. Sie sollen bleiben. Sie haben einen Auftrag. Sie sollen lieben, Frieden stiften, Wunden heilen. Aber du, Vater, musst sie bewahren. Niemand soll sie aus deiner Hand reißen, auch dann nicht, wenn ihnen der Mut sinkt. Als Jünger und Jüngerinnen Jesu leben wir auch heute in dieser Spannung. Wir sehen das Schöne und können vieles genießen in dieser Welt. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass es Einflüsse gibt, die dem ganz entgegenstehen. Kräfte, die an uns ziehen und zerren und die uns Sorge machen, die uns nicht gut tun. Eine Schulseelsorgerin berichtet, wie hilflos sie sich fühlt. Was ist da bloß los in den Häusern, in den Klassen? Wie viel Druck, wie viel Ängste, wie viel Panik zu versagen, nicht zu genügen. Es erschreckt mich, wie viele junge Menschen mit dem Leben nicht zurechtkommen, sich überfordert fühlen, den Ansprüchen nicht gewachsen sind. Ich denke an Eltern und Erzieher, die sich durch den Alltag kämpfen, an Paare und Familien, die darum ringen, beieinander zu bleiben. Um uns herum gibt es Krankheit und Kriege, die vielen kleinen Kriege und Grabenkämpfe in unseren eigenen Häusern und die großen Kriege weltweit. Menschen erfahren Gewalt, sind anderen schutzlos ausgeliefert. Regierende missbrauchen ihre Macht und treten die Rechte anderer mit Füßen. Davon haben wir ja in der letzten Woche zur Genüge aus unserem Nachbarland gehört. Menschen werden benachteiligt und unterdrückt wegen ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechtes, ihrer Religion. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Ich glaube, manchmal macht sich ein Gefühl der Ohnmacht breit. Es ist umso mehr nötig, dass wir füreinander beten und noch mehr, dass wir nicht beim Beten stehen bleiben, sondern aus diesem Gebet auch eine Tat erwächst, dass wir unsere Stimme erheben für die, die leiden und diesem Bösen etwas entgegensetzen. Die Stimme erheben, das passt zu heute. Heute haben wir alle dazu Gelegenheit. In den letzten Wochen wurde unser Grundgesetz 70 Jahre alt. Ich bin in Frieden und in Freiheit aufgewachsen, meine Generation und die nach mir. In einem demokratischen Land, das die Würde des Einzelnen respektieren will, das Glaubens- und Gewissensfreiheit garantiert und jeder selbst entscheiden kann, welcher Religion er angehört. Das alles ist inzwischen nicht mehr selbstverständlich. Das macht nicht nur mich unruhig, aber ich sorge mich und ich frage mich ernsthaft, wo das hinführt. Heute ist Europawahl und jeder hat von uns heute die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben und seine Stimme zu erheben. Wir entscheiden mit, in welche Richtung sich unser Land, ja unsere Welt entwickelt, welche Werte sich durchsetzen, wie unser Miteinander sich gestaltet. Ich empfinde es als meine Pflicht und auch als unsere Pflicht, meine Stimme abzugeben. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Möglich ist sicher noch viel mehr. Was ist dein Evangelium? So habe ich euch am Anfang gefragt und ich bitte euch, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, wie deine Antwort darauf lautet. Für mich ist es einmal mehr, dass ich beten darf, dass ich mir Zeit nehmen darf für Gott, für mich und für andere. Und ich bin mir sicher, dass da, wo wir unseren Blick einmütig zum Himmel richten, wir damit rechnen dürfen, dass Gott wirkt. Dass von diesen Gebeten etwas ausgeht, dass etwas bewirkt wird in uns selbst, in unserer Gemeinde und in unserer Welt. Amen.